Note: JS-Training. Vom Event Loop zur Architekturentscheidung. Express beantwortet genau eine Frage: Welche Funktion bei welcher URL läuft? Die Fragen, an denen ein Node-Backend im Betrieb tatsächlich scheitert, beantwortet es nicht. Was passiert, wenn ein einzelner Aufruf den einzigen Thread blockiert, wenn eine Antwort größer wird als der freie Speicher, wenn eine Promise abgelehnt wird und niemand zuhört? Wer mit einem Framework anfängt, lernt eine API auswendig. Wer mit dem Event Loop anfängt, versteht, warum diese API so aussieht, wie sie aussieht, und was genau passiert, wenn man sie falsch benutzt. Die Frage, warum bauen wir das nicht einfach mit Express, kommt in Node-Trainings, ob direkt oder über Partner wie Grossweber, trotzdem sehr früh. Sie ist berechtigt und trotzdem verfrüht. Der Anfang liegt deshalb woanders, bei einer einzigen Zeile, die auf den ersten Blick nichts mit Architektur zu tun hat. Der erste Codeschnipsel, der schon alles zeigt. Das ist kein aufregender Code, genau deshalb eignet er sich als Einstieg. ReadFileSync blockiert den Prozess, bis die Datei komplett gelesen ist. Erst dann läuft die nächste Zeile. Ich lasse Teilnehmer diesen Code laufen, dann verändere ich eine Zeile. Jetzt steht fertig zuerst in der Konsole, obwohl die Zeile im Quelltext danach kommt. Für Einsteiger ist das oft der erste kleine Schreckmoment. Der Code läuft nicht von oben nach unten ab, jedenfalls nicht so, wie man es aus anderen Sprachen gewohnt ist. Genau an diesem winzigen Unterschied lässt sich der ganze Rest des Trainings aufhängen. Note: JS ist im Kern kein Framework und keine Sammlung von Modulen, sondern eine Entscheidung. Auf einen langsamen Ein-/Ausgabevorgang reagiert ein Programm mit Weitermachen statt mit Warten. Der Event Loop ist Architektur, keine Randnotiz. Node läuft auf der V8-Engine aus Chrome und in einem einzigen JavaScript-Thread. Das überrascht Teilnehmer regelmäßig, weil der Server trotzdem tausende gleichzeitiger Verbindungen bedienen kann. Der Widerspruch löst sich auf, sobald man zwischen nebenläufig und parallel unterscheidet. Node arbeitet zu einem Zeitpunkt immer nur ein Stück JavaScript ab. Aber während dieses Stück auf eine Antwort von der Festplatte, dem Netzwerk oder einer Datenbank wartet, gibt es die Arbeit nach unten weiter, an Leboof, den Kernel oder einen internen Threadpool. Der Event Loop ist die Instanz, die zurückgemeldete Ergebnisse wieder abholt und die passenden Callbacks aufruft, sobald der Hauptthread frei ist. Das ist der Punkt, an dem ich in der Schulung bewusst langsamer werde, weil hier die eigentliche Architekturaussage steckt: Nebenläufigkeit in Node ist kein Implementierungsdetail, das man ignorieren kann, solange der Code funktioniert. Sie bestimmt, welche Arbeit sofort passieren darf und welche warten muss. Und sie bestimmt, was ein einzelner blockierender Aufruf für alle anderen gleichzeitig laufenden Anfragen bedeutet. Eine CPU-lastige Schleife, ein synchrones JSON.Parse über mehrere Megabyte, eine verschachtelte Regex mit katastrophalem Backtracking. All das legt nicht nur die eine Anfrage lahm, die es ausgelöst hat, sondern den kompletten Prozess, weil es keinen zweiten Thread gibt, der in der Zwischenzeit übernehmen könnte. Für Teilnehmer, die aus Java- oder .NET-Umgebungen kommen, ist das oft die größte Umstellung. Der Satz, der hängen bleiben soll, lautet nicht Node ist schnell. Er lautet, Node ist fair. Solange man ihm keine blockierende Arbeit unterschiebt. Das ist ein Betriebsversprechen und kein Marketingsatz. Und es hat direkte Konsequenzen für das, was in einem Node-Service überhaupt landen darf. Warum Callbacks, Event-Emitter, Streams und Promises in genau dieser Reihenfolge drankommen? Im Repo Introduction Node.js, das ich mit den Teilnehmern gemeinsam durcharbeite, folgen die Kapitel bewusst dieser Reihenfolge. Erst Callbacks, dann Event-Emitter, dann Streams, danach Promises und ganz am Ende RxJS. Das sieht aus wie eine willkürliche Liste von Async-Werkzeugen, ist aber tatsächlich eine Lernkurve mit einer klaren Logik dahinter und die lohnt es sich einmal auszubuchstabieren. Ein Callback liefert genau ein Ergebnis, genau einmal, und die Fehlerbehandlung ist reine Konvention. Das erste Argument ist im Fehlerfall gesetzt, sonst nicht. Diese Konvention nennt sich Error First und sie funktioniert nur, wenn jede Funktion sie diszipliniert einhält. Ein Event-Emitter geht einen Schritt weiter und liefert beliebig viele Ereignisse über die Zeit, aber er bringt keinen eingebauten Fehlerkanal mit. Ein Error-Event ist reine Verabredung, und wenn niemand darauf hört, wirft Node die Ausnahme ungefangen weiter nach oben. Ein Stream ist im Kern ein spezialisierter Event-Emitter, der zusätzlich zwei Dinge mitbringt, die für den Alltag entscheidend sind. Eine feste Rolle, Readable, Writable, Duplex oder Transform und Backpressure. also eine eingebaute Bremse, wenn das Ziel langsamer ist als die Quelle. Eine Promise schließlich kehrt zurück zu genau einem Ergebnis, genau einmal, gewinnt dabei aber einen echten, komponierbaren Fehlerkanal über Punkt Catch, den weder der Callback noch der Event-Emitter besitzen. RxJS setzt am Ende beide Eigenschaften zusammen. Viele Werte über die Zeit, wie beim Event-Emitter, aber mit demselben verlässlichen Fehler- und Abschlussvertrag, den Promises eingeführt haben. Wenn Teilnehmer diesen Bogen einmal gesehen haben, hören sie auf, nach dem besten Async-Muster zu fragen. Die Frage verschiebt sich zu etwas Brauchbarerem: Wie viele Werte erwarte ich? Wie viele Male darf ein Fehler passieren? Und wer trägt die Verantwortung dafür, ihn zu behandeln? Streams und Backpressure am konkreten Beispiel. Kein Kapitel im Training bringt so viele Aha-Momente wie Streams, weil sie das erste Mal zeigen, dass Node-Architektur auch eine Frage von Speicher und Durchsatz ist, nicht nur von Syntax. Ein kleines, oft gezeigtes Beispiel reicht dafür völlig aus. Auf den ersten Blick ist das nur eine bequeme Art, eine Datei zu komprimieren. Interessant wird die Zeile erst, wenn man sich fragt, was passiert, wenn input.txt 10 GB groß ist. Ohne Streams müsste man die komplette Datei in den Speicher laden, bevor überhaupt komprimiert werden kann. Mit Pipe liest Node einen Chunk, komprimiert ihn, schreibt ihn, und erst dann kommt der nächste Chunk an die Reihe. Und zwar automatisch nur so schnell, wie das Schreibziel mithalten kann. Das ist Backpressure. Eine eingebaute Warteschlange, die verhindert, dass eine schnelle Quelle ein langsames Ziel mit Daten überschwemmt, bis der Prozess an seiner Speichergrenze erstickt. Für die Architektur eines Backends ist das kein Nischenwissen für Dateikonvertierung. Jeder Dateiupload, jeder CSV-Export, jeder Logtail und jede Weiterleitung eines HTTP-Response-Bodies profitiert von genau demselben Prinzip. Wer stattdessen den kompletten Request-Body erst in einen Buffer sammelt, bevor irgendetwas mit ihm passiert, hat eine Speichergrenze eingebaut, die im Test mit einer kleinen Testdatei nie auffällt und im Betrieb mit echten Nutzerdateien plötzlich sehr wohl. Express ist kein Architekturmuster. Damit sind wir endlich bei der Frage angekommen, mit der die Teilnehmer eigentlich starten wollten. Express ist ein hervorragendes, schlankes Routing-Werkzeug. Aber es trifft keine einzige der Entscheidungen, die eine Web-Architektur eigentlich ausmachen. Diese Entscheidungen liegen woanders. Antwortet der Server mit vollständig gerendertem HTML, wie beim klassischen Server-Side-Rendering? Antwortet er mit strukturierten Daten auf einen RPC-artigen Aufruf, bei dem eine Funktion und ihre Parameter im Body stecken? Oder folgt er dem RESTful-Gedanken, bei dem Ressourcen über URIs adressiert werden und HTTP-Methoden ihre jeweilige Bedeutung tragen? Für Letzteres nutze ich im Training gern das Richardson Maturity Model als kleine Orientierungshilfe, weil es die Abstufungen greifbar macht. Auf Stufe 0 gibt es nur eine einzige URI, meist mit Post, und die eigentliche Aktion steckt im Body, im Grunde RPC über HTTP. Auf Stufe 1 kommen mehrere URIs für unterschiedliche Ressourcen dazu, aber noch ohne saubere Nutzung der HTTP-Methoden. Stufe 2 nutzt GET, Post, Pod, Delete und Statuscode so, wie sie gemeint sind. 200 für Erfolg, 201 für angelegt, 204 ohne Inhalt, 404, wenn die Ressource fehlt. Stufe 3 fügt Hypermedia hinzu, also Links in der Antwort, die dem Client sagen, welche nächsten Schritte möglich sind, statt dass der Client das vorher wissen muss. Die meisten Systeme, die ich in Projekten sehe, bleiben bei Stufe 2 stehen, und das ist meistens auch völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass die Entscheidung bewusst getroffen wird und nicht einfach das Ergebnis davon ist, welche Express-Beispiele man zuerst kopiert hat. Was Express tatsächlich beisteuert, ist etwas anderes, und es hat einen erstaunlichen Bezug zu Streams, eine Middleware-Pipeline. Jede Middleware bekommt Request und Response, tut etwas und reicht mit Next weiter, oder sie bricht mit einem Fehler ab, der beim 4-Parameter-Error-Handler landet. Das ist strukturell dasselbe Prinzip wie bei den Streams weiter oben. Eine Quelle, eine Kette von Transformationen, ein Ziel und ein eigener Kanal für den Fehlerfall. Sobald Teilnehmer diese Verwandtschaft sehen, hört Express auf, eine Liste auswendig zu lernender Aufrufe zu sein. Es wird zu einer von mehreren Ausprägungen desselben Pipeline-Gedankens, der sich durch das ganze Training zieht. Skalierung ohne Illusionen. Ein einzelner Node-Prozess nutzt genau einen Kern der CPU. Das überrascht Teilnehmer mit Servern, die 8 oder 16 Kerne haben, regelmäßig, weil unter Last nur einer davon etwas zu tun bekommt, solange man nichts weiter unternimmt. Node bietet dafür Child Process an, mit drei Werkzeugen, die unterschiedlich grobkörnig sind. Spawn startet einen beliebigen Systembefehl und liefert seine Ausgabe als Stream, Exec tut Ähnliches, sammelt die Ausgabe aber komplett im Speicher, bevor sie zurückkommt, und Fork startet gezielt ein weiteres Node-Skript als eigenen Prozess mit einem eingebauten Nachrichtenkanal. Für rechenintensive Arbeit, die den Event-Loop sonst blockieren würde, ist das der saubere Weg, Arbeit auslagern, statt den einzigen Thread zu opfern. Ein Fork sieht im Repo zum Beispiel so aus: Der Hauptprozess bleibt frei, während Heavy Computation, Shot-S, in einem eigenen Prozess rechnet und das Ergebnis über den eingebauten Nachrichtenkanal zurückschickt. Das ist grobkörniger als ein Thread, weil jeder Child-Process seinen eigenen V8-Kontext und seinen eigenen Speicher mitbringt, aber genau diese Isolation ist in vielen Fällen ein Vorteil. Ein abgestürzter Worker reißt den Hauptprozess nicht mit. Gerade jetzt, im Frühjahr 2019, wird dieses Bild interessanter. Node 10 ist die Long-Term-Support-Version, die aktuell in den meisten Projekten produktiv läuft, solide und ausgereift. Node 12 ist vor wenigen Wochen erschienen und bringt zwei Dinge mit, über die ich in der Schulung schon spreche, ohne sie im Produktivbetrieb zu empfehlen. Worker-Threads, die jetzt ohne Kommandozeilen-Flag laufen, aber von den Node-Maintainern selbst noch nicht als vollständig ausgereift bezeichnet werden, und experimentelle Unterstützung für ECMA-Script-Module hinter dem Flag Experimental Modules. Beides zeigt, wohin sich Node entwickelt, aber wer heute etwas ausliefert, bleibt bei Require, bei CommonJS und bei der 10er-Linie, bis die 12er zur LTS-Version wird. Ich finde diese Unterscheidung wichtig genug, um sie explizit zu machen. Neugier auf das Neue und Verantwortung für das Laufende sind zweierlei, und ein gutes Training zeigt beides. Fehler sind auch Architektur, nicht nur ein Try-slash-Catch. Im Expressbeispiel weiter oben landet ein Fehler beim 4-Parameter-Handler, weil ich ihn mit NextRR explizit dorthin weitergereicht habe. Das ist der saubere Fall. Interessant wird es bei den Fehlern, die niemand explizit weitergereicht hat. Dafür bietet Node zwei globale Netze, und ich zeige Teilnehmern bewusst, dass es Netze und keine Reparaturwerkzeuge sind. Die Node-Dokumentation ist an dieser Stelle ungewöhnlich deutlich. Nach einer Uncaught Exception befindet sich der Prozess in einem undefinierten Zustand. Der Satz ist wörtlich gemeint. Irgendein Modul kann mitten in einer Operation stehen geblieben sein, eine Datei halb geschrieben, eine Verbindung halb aufgebaut. Im Handler macht man deshalb nicht weiter. Man räumt so schnell und so synchron wie möglich auf und beendet den Prozess, damit ein Supervisor, PM2, Systemd, Kubernetes, was auch immer im jeweiligen Projekt läuft, ihn frisch neu startet. Unhandled Rejection ist die Promise-Variante desselben Problems. Eine Promise, die abgelehnt wurde, ohne dass irgendwo ein Punkt-Catch darauf gewartet hat. Für Teilnehmer, die aus einer Welt mit zentralem Exception-Handling kommen, ist das gewöhnungsbedürftig. Die eigentliche Lektion lautet: Ein globaler Händler ersetzt niemals das Try-slash-Catch oder das Punkt-Catch an der Stelle, an der der Fehler fachlich etwas bedeutet. Dass eine Rechnung nicht gefunden wurde, dass eine Zahlung fehlgeschlagen ist, dass eine Datei nicht existiert. Er ist das letzte Sicherheitsnetz für das, was durch alle bewusst gesetzten Netze hindurchgefallen ist. Dazu passt auch, dass Node über process.on, SIGINT und verwandte Signale einen kontrollierten Shutdown erlaubt, laufende Verbindungen zu Ende bedienen, Datenbankverbindungen sauber schließen, dann erst beenden. Dahinter steckt derselbe Gedanke wie bei Backpressure. Ein System sagt ehrlich, wann es fertig ist, statt einfach abgewürgt zu werden. Testen, bevor es wehtut. Der letzte Baustein, den ich im Training bewusst nicht auslasse, ist Testing. Und zwar aus einem einfachen Grund. Alles, was bisher gezeigt wurde, Backpressure, Fehlerpfade, die Reihenfolge von Middleware, lässt sich im Handumdrehen unsichtbar kaputt machen, wenn niemand eine Erwartung daran festgehalten hat. Ich arbeite mit Mocha, weil es 2019 ein bewährter, unaufgeregter Standard ist, und mit dem eingebauten Assert-Modul, weil man dafür keine zusätzliche Bibliothek braucht, um die Idee zu verstehen. Arrange, Act, Assert. Testdaten aufbauen, die Funktion ausführen, das Ergebnis prüfen. Diese drei Schritte klingen banal, aber die meisten schwer lesbaren Tests verletzen genau diese Trennung, indem Aufbau und Prüfung munter durcheinander gemischt werden. Bei asynchronem Code zahlt sich Mocha zusätzlich aus, weil ein Test entweder einen Done-Callback entgegennimmt oder schlicht eine Promise zurückgibt. Gibt die Testfunktion eine Promise zurück, wartet Mocha automatisch darauf, bevor es das Ergebnis bewertet. Vergisst man das Return, meldet der Test unter Umständen Erfolg, bevor die eigentliche Assertion überhaupt gelaufen ist. Ein Fehler, der in Code-Reviews leicht übersehen wird, weil der Test ja grün ist. Für Integrationstests kommen Before, After, Before Each und After Each dazu, um zum Beispiel eine Testdatenbank einmal aufzusetzen und nach jedem Test wieder in einen bekannten Zustand zu bringen. Die Testpyramide bleibt dabei die Leitplanke. Viele schnelle Unit-Tests an der Basis, weniger, aber aussagekräftige Integrationstests in der Mitte, eine Handvoll Ende-zu-Ende-Tests an der Spitze. Wer diese Verteilung umdreht, merkt es meistens erst an der Laufzeit der Build-Pipeline, wenn es zu spät ist, um sie günstig zu ändern. Das Repository ist selbst schon Architektur. Ein Punkt, den ich Teilnehmern gerne erst am Ende erkläre, weil er vorher zu abstrakt wäre. Introduction Node.js ist selbst als Yarn Workspaces Monorepo aufgebaut und eben nicht bloß ein Ordner voller Markdown-Dateien. Im Wurzelverzeichnis steht eine Package.json mit Private True und einem Workspaces-Feld, das auf einen Packages-Ordner zeigt, und jedes Beispiel liegt als eigenständiges Paket darunter. Architecture, Basics, ECMA, Eventmitter, EXPRESSJS, Function ALJS, HTTP2, RXJS, Streams, Testing, TypeScript. Jedes dieser Pakete hat seine eigenen Abhängigkeiten und lässt sich einzeln installieren und ausführen, ohne dass die Beispiele sich gegenseitig verunreinigen. Das ist kein Zufall und auch kein reines Ordnungsprinzip. Es ist dieselbe Lektion, die vorher schon bei Streams und bei Express auftauchte, nur eine Ebene höher, klare Grenzen zwischen Bausteinen, jeder mit seiner eigenen Verantwortung, verbunden über einen expliziten, sichtbaren Mechanismus statt über stille Abhängigkeiten. Ich zeige Teilnehmern bewusst diese Struktur des Repos selbst, weil ein Monorepo mit sauberen Workspace-Grenzen ziemlich genau dasselbe Architekturproblem löst wie ein Backend, das aus mehreren Services besteht. Wo darf etwas geteilt werden und wo muss es getrennt bleiben, damit eine Änderung an einer Stelle nicht überraschend woanders etwas kaputt macht? Wie ich die Schulung tatsächlich gebe. Ich zeige selten eine Folie, ohne direkt danach den Code aufzumachen. Die Folienübersicht zum Training gibt es zum Nachschlagen und für alle, die zwischen den Terminen noch einmal die Übersicht sehen wollen, hier. Introduction to Node, JS, Folien. Aber die Folie ist der Wegweiser, nicht der Weg selbst. Das eigentliche Lernen passiert im Repository, gemeinsam. Ich tippe, ein Teilnehmer tippt, wir bauen einen Fehler absichtlich ein und schauen uns gemeinsam an, wie die Fehlermeldung aussieht, dann reparieren wir ihn zusammen. Wer nur zuschaut, merkt sich die Syntax für den Moment. Wer selbst tippt und selbst den Callback vergisst zurückzugeben oder das Await an der falschen Stelle setzt, merkt sich die Grenze. Und Grenzen sind es, die ein Jahr später noch abrufbar sind, nicht Syntax. Getragen wird die Schulung deshalb vom Repo Introduction Node.js und nicht vom Foliensatz. Die 23 Kapitel sind als eigenständige Markdown-Dateien angelegt, die man in beliebiger Reihenfolge nachschlagen kann und die als Ganzes eine Lernkurve vom ersten Skript zur Betriebsreife ergeben. Von der Einführung über Event Loop, Streams und Fehlerbehandlung bis zu Express, Testing, Promises, RxJS und TypeScript. Die dazugehörigen Examples sind lauffähiger Code, kein Pseudocode, genau der Code, den wir im Raum gemeinsam verändern. Was am Ende bleiben soll? Am letzten Schulungstag frage ich Teilnehmer manchmal, was sie mitnehmen. Die Antwort, die mich am meisten freut, ist selten: Ich kenne jetzt Express. Sie lautet eher so etwas wie: Ich weiß jetzt, wann ich zu einem Callback greife und wann zu einem Stream. Und ich weiß, warum ein Await trotzdem noch etwas ist, worüber ich nachdenken muss. Genau das ist der Unterschied zwischen einer Werkzeugliste und einem Architekturverständnis. Ein Framework kann man in einem Wochenende nachlernen. Ein Gefühl dafür, welche Entscheidung sich später rächt, braucht die Übung an echtem, manchmal absichtlich kaputtem Code. Note: JS taugt als Trainingsobjekt aus einem Grund, der mit Aktualität oder Beliebtheit nichts zu tun hat. Seine zentrale Designentscheidung, nicht blockierendes I/O in einem einzigen Thread, ist so kompromisslos, dass sie ihre eigenen Konsequenzen erzwingt. Man kann sie nicht ignorieren, ohne dass der Server sich irgendwann merkwürdig verhält. Und genau an diesen merkwürdigen Momenten lernt man am meisten. Selbst Ryan Dahl, der Node vor 10 Jahren erfunden hat, hat vor einiger Zeit in einem vielbeachteten Vortrag öffentlich einige seiner eigenen Designentscheidungen in Frage gestellt und experimentiert seitdem an einem möglichen Nachfolger. Das finde ich, ganz unabhängig davon, wohin dieses Experiment führt, bemerkenswert gesund für ein Ökosystem, dass der Erfinder selbst bereit ist zu sagen, was er heute anders machen würde. Genau diese Haltung versuche ich auch in der Schulung zu vermitteln. Note: JS ist kein fertiges, geschlossenes Weltbild, das man auswendig lernt. Es ist eine Reihe von Entscheidungen, jede mit ihrem Preis, jede diskutierbar. Wer das einmal verinnerlicht hat, liest auch die nächste Technologie, die in 5 Jahren angesagt sein wird, als eine weitere Menge von Entscheidungen, die man verstehen und gegebenenfalls widerlegen kann, und nicht als Wahrheit.